Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Mein Name ist Felix Henschel.
Mein Name ist Hanna Klein, hallo.
Ja, und Hanna, schau, jetzt kann ich mal was sagen, was ich schon immer mal sagen und fragen wollte. Wo erwische ich dich gerade? Was machst du gerade? Wie viel Uhr ist es bei dir?
Genau. Bei mir ist es 23:45 und ich bin in Flagstaff und habe mich in der Decke eingemummelt, so wie du das siehst.
Ich sehe schon. Ist es so kalt?
Bei uns jetzt auch, ja, es wird jetzt schon kälter. Man hat schon in der Nacht Minustemperaturen hier. Und tagsüber, wenn die Sonne rauskommt, wenn sie denn da mal rauskommt, dann ist sie auch stark genug, dass man eigentlich auch in kurzer Hose laufen kann. Aber trotzdem wird es jetzt kälter. Und seit dem Wochenende gab es jetzt auch erstmals Schnee in den Bergen. Also da liegt ein bisschen Puderzucker.
Auf wie vielen Metern lebst du?
2100.
Okay, und da machst du auch das ganze Training auf 2.1?
Ja, genau. Und hier hat es einen Skihang, der heißt Snowball, der ist auf 3000 Meter Höhe. Und da ist jetzt eigentlich auch schon Skisaison eröffnet. Die haben da mit Schneekanonen letzte Woche schon eifrig gearbeitet, aber jetzt liegt auch etwas Schnee. Aber ich glaube, der Schnee, der jetzt gefallen ist am Wochenende, der würde jetzt wahrscheinlich noch nicht ausreichen, kann ich mir nicht vorstellen. Also wir hatten jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen Regen am Wochenende und das hätte jetzt auch ausgereicht, dass es da ein bisschen liegen bleibt. Aber heute scheint wieder gut die Sonne. Trotzdem ist es also kalt und ich muss mich einmummeln. Ja.
Aber so die Fotos, die ich von dir auf Instagram gesehen habe, die sehen schon so aus, als ob es echt ganz gute Trainingsbedingungen sind. Also läuft das Training denn gut? Hält die Sehne?
Ja, doch, also die Trainingsbedingungen sind gut und ich glaube, wir sind auch etwas verwöhnt für den Monat November. Ich hoffe, dass ich hier noch das Trainingslager ohne Schnee beenden darf, also ohne Schnee auf 2100 Meter Höhe, weil ich habe wirklich auf Schnee noch überhaupt keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen.
Verstehe ich, ja, würde ich mich anschließen.
Und ja, doch, ansonsten hält es. Ich habe am Wochenende so ein bisschen ein gutes Gefühl mal kurz bekommen Richtung Sehne, aber das hat sich dann jetzt alles wieder gelegt. Ich habe ein paar Bergsprints ausprobiert, das heißt mit neuen Reizen ein bisschen gespielt und klar, die Sehne muss sich also erstmal ein bisschen anpassen auch wieder, aber solange das am nächsten Tag dann wieder alles gut ist und nicht weiter langfristig irgendwelche Folgen hat, ist, glaube ich, alles noch im grünen Rahmen. Und genau, es soll ja auch so ein bisschen, gestört werden, also die Heilung, damit das auch wieder sich anpassen kann.
Sehr gut, das klingt doch alles schon ganz schön. Jetzt bist du, wenn ich mich nicht täusche, 3-3,5 Wochen da ungefähr schon? Und wie lange wirst du noch da bleiben?
Genau, ich bin noch 2 Wochen da.
Oh, nice, okay. Mich interessieren jetzt schon noch ein paar Details. Ich will jetzt schon wissen, was so Trainingsumfänge sind in Wochen. Kannst du sagen? Also in Wochenkilometern?
Ach so, Wochenkilometer, so 130.
Oh, okay. Ist für dich normal in der Phase oder ist eher? Ja, okay. Mhm. Und du trainierst ja hauptsächlich mit Amerikanerinnen, ne?
Ja, also und Britinnen, genau. Ja.
Okay. Rechnen die alle in Kilometern dann für dich extra um immer? Muss ich anpassen.
Alles mal jetzt, genau. Ja.
Wie hast du deine Uhr eingestellt?
In Kilometer, aber ich kann das mittlerweile einigermaßen gut abschätzen, was ist. Okay. Also 5 Miles ist sehr easy, das sind 8 Kilometer, 10 Meilen sind 16. Und easy.
Also für dich immer nur 5er und 10er.
Ja, genau. Nein, wir laufen hier auch voll oft 4 Miles zum Beispiel. Das sind dann 6,4 Kilometer und damit komme ich klar, weil meistens treffen die 6,4 Kilometer eine halbe Stunde. Also ist es für mich 30 Minuten laufen.
Also du musst da nicht auf 6, 5 oder 7 Kilometer auflaufen, um dich gut zu fühlen.
So bin ich nicht. Ich kann die Uhr auch bei 6,8 stehen lassen, ist mir egal.
Das gut, kann ich auch, ja.
Ja.
Also ich lade ja all mein Training auf Strava hoch, unter anderem, und da triggert es die Leute schon, wenn man 9,9 Kilometer oder auf dem Fahrrad 99,9 Kilometer, dann weiß man, hat man mindestens einen Kommentar, warum man nicht noch die 10, die 100 oder was auch immer halt vollgemacht hat noch.
Ja, das ist irgendwie witzig, weil Katie, hier meine Trainingskollegin, wenn die auf 3,9 Meilen läuft, das kann die auch nicht. Dann läuft sie halt noch um die Ecke, die 20 Meter weiter.
Ja.
Und ich bleib halt am Haus stehen und denke mir so, ja, okay.
Wir sehen uns gleich.
Ja. Genau.
Ich, bei so viel Training ist ja auch Ernährung immer wichtig. Ich halte jetzt hier mal ein Foto in die Kamera und dann ist ja ein Podcast, also die Zuhörer, Hörerinnen sehen das nicht, aber vielleicht kannst du beschreiben, was man da sieht und was so deine Gedanken dazu sind. Also ich erinnere mich an Folgen, wo du mich gescholten hast, weil ich irgendwie Schokolade essen würde oder solche Sachen. Und jetzt zum Thema gesunde Ernährung, erklär mir mal bitte dieses Foto. Also was sieht man denn da drauf, Hannah?
Ja, das ist mein Instagram-Post gewesen.
Ja, aber was ist denn da zu sehen?
Das ist Kunst eigentlich. Es stellt nur Kunst dar. Das ist eine moderne Kunst des Essens. Das ist die moderne Küche. Dafür würde man 5 Sterne bekommen, ganz klar.
Das ist eine Paprika, die deconstructed.
Ein bisschen gelbe Paprika, die auf Backpapier liegt, ein bisschen Olivenöl drüber gegossen.
Aber getroffen habt ihr die Paprika nicht? Also das meiste vom Olivenöl ist so neben dran, ne?
Ja, also das Ding ist, ich bin nicht so die begeisterte Köchin und Katie ist es auch nicht. Also und meistens, wenn wir anfangen zu kochen, haben wir so viel Hunger, dass wir eigentlich keine richtige Lust haben zu kochen. Und dann sieht man unsere Lustlosigkeit an solchen Ergebnissen, was nicht heißt, dass wir trotzdem gut essen. Also es kann zwar sein, dass
das Foto würde jetzt schon bedeuten, ihr esst nicht gut. Also weder gut noch lecker noch irgendwas.
Das war irgendwie so ein Rest Paprika. Da war schon zu dem Zeitpunkt war schon ganz schön viel Sweet Potato und auch ein Lachs schon im Ofen mit anderen Gemüse. Das war nur noch das Rest, was sie noch gefunden hat und dann irgendwie sehr unmotiviert dann noch auf das Backpapier geworfen hat und auch mit dem Öl dann irgendwie nicht wirklich getroffen hat. Und ich fand aber die Situation sehr witzig, weil wir schon häufig so ungeduldig waren, weil wir so hungrig waren, dass wir unser Ofengemüse unter anderem viel zu früh aus dem Ofen geholt haben und eigentlich aus ungekochten Gemüse rumgekaut haben. Aber ja, der Hunger treibt es dann trotzdem rein.
Warst du schon Burger essen irgendwo?
Nee, Pizza essen. Ich bin nicht so der Burger-Freak, aber Pizza, genau, Mexican und sowas, das haben wir gemacht.
Aber gibt es so eine Sache, wo du sagst, okay, geil, ich fahre nach Flagstaff ins Trainingslager, da muss ich da und da und da irgendwie einen Halt machen, was essen? Also so ein
ja, also hier gibt es ein gutes, das würde ich unbedingt noch machen, in Tourist Home, da kann man sehr gut lunchen. Und dann habe ich ein neues Café entdeckt, was ich ganz gut finde. Das heißt Fori. Oder Foret, I don't know. Und Macy's ist eigentlich auch immer eine Station und ist aber halt auch eher ein Café. Aber da würde ich gerne auch mal zum Lunch hin, weil die eigentlich auch ganz gut, die Platten sehen auch immer ganz gut aus. Also es gibt mehrere. Man kann hier schon auch gut essen. Es hat ein bisschen mehr Auswahl als in Dahlstrom. Da hast du nämlich nur einen Kaffee, wo du hingehen kannst. Sonst ist da nicht so viel zu machen. Also ja, genau.
Was habt ihr denn heute früh trainiert eigentlich? Du kommst vom Training auch quasi, oder?
Ich habe hier sie 6 Miles. 6 Miles. 6 Miles. Ich verdrehe
also
schon wieder alles.
9,6 Kilometer.
9,6 Kilometer. Genau. Ja, es war sehr windig und der Wind wird immer kälter und genau, deshalb bin ich immer noch eingemummelt. Wie geht's dir denn?
Du, hier ist ja
Laufen.
Ja, also diese Woche gar nichts. Ich habe Ruhewoche. Ich war heute nur Schwimmen und Krafttraining, aber letzte Woche 72 Kilometer. Immerhin,
cool.
Also meine Kilometer-Chart geht so wirklich steil berghoch.
Ja, und du hattest auch sehr viele Stunden an Training. Ich habe das gesehen, wie viel, 27?
Fast 27 Stunden, 6 oder 25 hoch, 26, irgendwie sowas. Ja, also wirklich viel, das stimmt. Aber kaum Intensität bis auf die 2-mal Schwimmen mit dem Verein, die ich jetzt seit ein paar Wochen mache. die mich schon immer wirklich übel herlassen da. Also das ist wirklich, da gehe ich immer richtig paniert raus. Und dann habe ich am Montag ein Fahrtspiel gemacht auf dem Laufband, weil ich da so ein bisschen, ich hatte laufende Nase und war mir nicht so sicher. Stimmt. Und hatte überlegt, dann vielleicht nach dem Warm-up sozusagen die Option zu haben, zu entscheiden, okay, ich laufe einfach noch eine Viertelstunde easy und lasse es oder ich ziehe es durch. Dann habe ich es durchgezogen. Das war cool, hat insgesamt so eine Stunde gedauert mit, ich glaube, 12 Minuten Warm-up, 10 Minuten Cooldown. Also es war auch echt nicht ganz.
Was war das genau für ein Fahrtspiel?
2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2 Minuten.
Mhm.
Mit
also echt ganz 90, cool, oder?
Ja, so Treppen sind halt immer mega, ne? Vor allem, wenn man es an einmal oben ist, dann...
Ja, aber ich finde auch die 5 Minuten sind dankbar. Ich finde, also Fahrtspiele, wir machen die manchmal bis zu 8 Minuten hoch.
Ja.
Die sind mich dann schon irgendwie, 8 Minuten sind lang. Und wenn du dann auch nochmal 6 Minuten machen musst, dann ja. Das ist, also das finde ich
8 Minuten
ganz
cool. Musst du vom Gefühl her schon auch anders anlaufen, ne? Weil es sind ja schon mal mindestens 2 Kilometer.
Genau.
Ja, vielleicht irgendwie 2, 3 oder so. Und 5 Minuten ist noch easy, dann läufst du halt irgendwie gerade nicht mal mehr eine Meile, ne? Ich bin mit 17,7 km/h aufs Laufband in die erste reingelaufen, habe mir gedacht, ja, so Richtung 18 will ich dann eigentlich schon gehen, also es ist 3,23 Pace gewesen. Mhm. Und dann habe ich so die ersten Schritte gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Also es geht bestimmt keinen Schritt schneller, weil ich auch motorisch gar nicht klar kam irgendwie so. Das war jetzt die erste Laufband-Session seit dem Frühjahr eigentlich, weil ich schon sonst immer schaue, dass ich draußen laufe. Aber ja, keine Ahnung, also es hat ja, ging jetzt ja nicht unbedingt darum, ein möglichst hohes Tempo zu laufen, Puls war dann hoch genug und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann lasse ich bei den 17,7.
Ja, aber der Puls ist ja bei dir immer hoch. Hast du ja gar keine Orientierung mehr.
Ja, aber in der Range, also ich habe ja die Woche, den Montag davor, habe ich ein Fahrtspiel gemacht draußen, das war 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, also die 4 auch nur einmal. Und das bin ich alles so 3,20 gelaufen und da hatte ich irgendwie so 180, 181er Puls. Und im Schnitt über, ich glaube, das längste Intervall. Und jetzt auf dem Laufband habe ich permanent irgendwie 184, 185 gesehen. Also das war schon auf jeden Fall intensiv genug.
Voll gut. Ich glaube, wir könnten gerade voll gut zusammen trainieren, was davon anbelangt.
Ja, wobei ich mir schon echt schwer tue noch mit den schnelleren Sachen. Ne? Also Dauerläufe können wir gerne zusammen machen, ja. Mhm. Aber... wie kommen wir jetzt da zusammen oder so?
Ja, muss halt noch Flagstaff mal kommen. Wäre das für dich eigentlich, also es sind ja auch mal Triathleten hier, habe ich schon gesehen, auch mal ein Trainingslager, was du dir vorstellen könntest?
Könnte ich mir schon gut vorstellen, aber du darfst ja nicht vergessen, ich habe ja eine Frau und 2 Kinder.
Ja, ich weiß. Aber das ist und so cool. Die können dann zum Grand Canyon fahren.
Ja, und das wäre schon
Snowball und Skifahren.
Ja. Ja, vielleicht nächstes Jahr.
Es gibt ja was zu erleben. Und wenn es zu kalt ist, dann geht ihr einfach runter, fährt ihr einfach 2 Stunden runter nach Phoenix und dann habt ihr dann 40 Grad. Easy.
Ja, du hättest doch nach Las Vegas zur Formel 1 eigentlich fahren können, oder? Oder muss man fliegen? Ehrlich gesagt,
nee, ich
glaube,
man kann auch fahren für so 5 Stunden. 6 Stunden.
Das ist ja für US-Verhältnisse ja die linke Pobacke mal.
Nee, ist ja gar nichts. Ja.
Ja.
Naja, ja.
Aber neben der Formel 1 noch irgendwie andere Sportevents, die wir vielleicht besprechen könnten in den USA? Hast du eine Idee, auf was ich
NCAAs?
Abzielen könnte? Yes!
Haben wir uns natürlich auch reingezogen. Haben wir geguckt.
Ja, dann erzähl mal.
Ja, crazy.
Was sagt man so ein Flagstaff? Okay, was ist crazy? Also erstmal so, ich sag mal so die, das, was bei mir hängen geblieben ist, ich habe natürlich jetzt da nichts live oder so gesehen, ne, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe schon ein bisschen was gelesen, geguckt und natürlich spektakulär, einfach bei den Frauen mit einem Punkt Vorsprung zu gewinnen, ist ja schon cool. Ja, und ansonsten halt irgendwie das Interview vom Männersieger auch irgendwie ganz cool. Er hat gemeint, er ist irgendwie so gelaufen wie ein Vollidiot oder ein Volltrottel, wäre vielleicht die bessere Übersetzung. Genau, aber was ist dein Take und was sagt man in Flagstaff? Was sagt die Szene?
Ja, also ich glaube, für mich war halt auch das Frauenrennen natürlich dann so ein bisschen beeindruckend mit Parker Welby, die da einfach gnadenloses Rennen gemacht hat. Also die nach, glaube ich, sie hat irgendwie so gesagt, so nach 3-4 Minuten hat sie gemerkt, sie ist so ein bisschen eingeboxt. Und dann hat sie sich gedacht, ja, ist egal, jetzt laufe ich einfach vorne weg. Und dann ist sie halt einfach auf dem Kurs nach vorne weggestiefelt und hat sich einfach gesagt, ja, da ist jetzt kein Zurückschauen mehr, ich gehe einfach, ich mache das. Und ist auch wahnsinnig angelaufen. Also ich glaube, sie ist auf dem Crosskurs, der ja jetzt schon sehr hügelig war. Also da war auch ein richtig steiles Stück mit dabei, bergauf und bergab. Natürlich aber wunderschön anzusehen. Also ich finde, die Drohnenaufnahmen waren klasse. Die ist die ersten 2 Kilometer in 6:06 angelaufen, was ich schon echt heftig fand.
Bei den Männern auch erste Kilometer 2:41, ne?
Nee, ja. 2:29 bei den Männern.
Ja, ich dachte aber, dass das totaler Quatsch war und irgendwo dachte ich, hatte ich nochmal eine 2:41 gesehen.
Okay, vielleicht war es totaler Quatsch, aber die sind auf jeden Fall alle richtig schnell angelaufen.
Okay.
Ja, 2:29 ist richtig krank. Aber ja, Packer WLB ist dann auch trotzdem noch die 5 Kilometer in 15:44 durchgelaufen auf dem Kurs. Und ja, also ich war super beeindruckt und auch in im Interview danach, dass sie, also sie scheint ja wirklich nur 2 bis 3 Mal in der Woche wirklich zu laufen und alles andere macht sie auf so einem ARC-Trainer. Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie ein Cross-Trainer. Aber ich habe mir den jetzt, also ich habe mir noch nicht keine Bilder davon angeguckt, was da, also sie meint irgendwie, die anderen Cross-Trainer wären nicht so gut und sie findet den ARC-Trainer ganz toll. Und sie meinte, dass ihr schon sehr geholfen hat, sich darauf vorzubereiten, weil sie halt gegen maximale Resistance da antrainiert und anscheinend auch die Steigung ziemlich hoch setzt. Und ja, finde ich schon sehr beeindruckend. Ich glaube, in anderen Interviews wurde so ein bisschen klar, dass sie vielleicht doch möglicherweise mehr läuft als 2 bis 3 Mal die Woche. Also so ganz kann man der Information nicht ganz glauben. Aber ich meine, nichtsdestotrotz war einfach ihr Rennen beeindruckend. Und ja, die Vorjahressiegerin Caitlin Tui, die wird ja auch sehr gehypt in Amerika, ist 5. geworden in dem Rennen, war etwas angeschlagen. Bin jetzt aber trotzdem mal gespannt, wie die beiden sich entwickeln. Für Parker Welby ist klar, dass sie am 2. Dezember das BU-Rennen machen wird über 5000 Meter und dann wahrscheinlich anpeilt, die erste College-Frau zu sein, die unter 15 Minuten möglicherweise läuft. Also da bin ich jetzt auch echt mal gespannt. Genau. Und sie hat auch schon ein professionellen Nike-Contract im Juni schon diesen Jahres erhalten. Also die sind da schon voll im Pro-Life drin, sozusagen. Ja, das war so mein Eindruck von einem Frauenrennen. Also klar, ganz klar der Augenmerk auf sie gerichtet.
Auf Touré gerichtet, meinst du?
Auf Parker Welby, meine ich.
Okay.
Also jetzt von dem, was ich jetzt davon mitnehme, ja. Genau.
Ja. Ganz ehrlich, also ich bin jetzt so in den verschiedenen Mannschaften auch gar nicht mehr so drin. Ich würde mal sagen, so vor 10 Jahren habe ich das auch noch mehr verfolgt. Ich weiß nicht, ob der Hype ein bisschen weniger geworden ist hierzulande. Keine Ahnung, irgendwie schwer zu sagen.
Du meinst der Hype in Deutschland?
Ja.
Ja.
Also es gab schon mal Phasen, wo ich es mit mehr Spannung verfolgt habe. Und ich hatte ja noch nie irgendwelche Anhaltspunkte ich hatte ja noch nie irgendwelche Berührungspunkte, außer dass ich halt auch selber Läufer war. Aber dieses Jahr habe ich es jetzt eigentlich weniger im Vorfeld verfolgt, als es schon mal der Fall gewesen ist.
Ja, es ist halt hier auf jeden Fall voll das Ding, weil es auch für die ganzen Manager voll wichtig ist, die dann dahin fliegen und natürlich Scouting betreiben. Ja, was noch für ein bisschen interessant ist für mich natürlich, die NIU-Teams waren ja dort auch, unter anderem.
Das ist da, wo du trainierst im Prinzip, ne?
Genau, die Jungs von Mike Smith. Mike Smith ist der Coach von unter anderem Nikki Hills, Woody Kincaid. Und die sind auch ein unglaublich mutiges Rennen gelaufen. Also die sind gleich am Anfang auch nach vorne geprescht und haben alles in die Waagschale geworfen, was auch so ein bisschen nicht so bekannt ist glaube ich, von Mike Smith, von seiner Philosophie, dass er die Jungs gleich so nach vorne preschen lässt. Man hätte dann doch andere taktische Vorgaben erwartet, aber sie wurden ja trotzdem Zweite und auch das Team war richtig stark. Also auch der Mike Smith hat gesagt, es ist wahrscheinlich das beste Team, was er jemals hatte. Und das finde
ich habe so eine Auflistung gesehen, wenn ich da kurz reingrätschen kann. Ich habe eine Auflistung gesehen, dass die, ich glaube, die letzten 10 Jahre zurück die NAU-Punkte gezeigt haben und das war mit Abstand die niedrigste Punkteanzahl, die sie bekommen haben, aber es hat halt dieses Jahr nur für den zweiten Platz gereicht. Und das kann man vielleicht auch nochmal einen Einschub an der Stelle bringen zur Erklärung, dass jetzt keine Zeiten addiert werden, sondern es ist wirklich ein reines Ranking-System, Einlauf, Platzierungen und die Mannschaft mit den niedrigsten Punkten gewinnt und es erzählen jeweils 4 Läuferinnen und 5 Läufer, oder ist es?
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube 4. Tatsächlich. Ich
auch bei den Männern 4? Genau. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Mhm. Aber ja, das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ja, genau.
Auf jeden Fall waren die Männer trotzdem sehr schnell unterwegs, auch auf dem Kurs. Also ich glaube, die Siegerzeit von Graham Plains, die war irgendwie bei 28, um die 30 rum. Also auf dem Kurs mega schnell. Ja, und was ich halt auch beeindruckend fand, ist einfach das Team und auch Leute. Also ich glaube, wir hatten am Freitag eine Session auf der NAU-Track und da war, also wir haben um 9 Uhr angefangen und schon um 8.30 Uhr waren da die Jungs auf der Bahn und haben da Tempoläufe geschrubbt im November in der Jahreszeit, wo ich mir denke, wow, einfach heftig, in welcher Form ihr rund um das ganze Jahr zu sein scheint. Und da war jemand wohl dabei, der schon einen professionellen Vertrag hat, aber es zum Beispiel nicht in das Cross-Country-Team überhaupt geschafft hat.
Okay.
Fand ich auch sehr interessant. Ja, also die Dichte ist dort echt unglaublich und ich glaube, ja, Mike Smith macht da auf jeden Fall einen guten Job.
Cool. Ja, ich bin gespannt. Willst du die deutsche Cross auch irgendwie verfolgen?
Ja, ich würde gern. Also wahrscheinlich schlafe ich.
Ja, das solltest du.
Aber ich werde natürlich auf die Ergebnisse danach schauen und verfolge es natürlich mit Spannung mit, wer sich qualifiziert und wer dann gesetzt wird für die European Cross. Also leider wird ja schon mal Jakob Ingebrigtsen dieses Jahr nicht dabei sein. Das wurde, glaube ich, heute.
Ja, genau, der ist scheint krank oder ich weiß gar nicht, verletzt, krank? Das heißt geht daraus verletzt. Nicht so richtig vor.
Ja.
Also Spekulationen, ich hab auch mit Injury, wieder mal.
Also Verletzung gehört. Ja,
ich dachte auch, ja. Ja, du hast recht, ja. Ja, genau, die Cross bespreche ich gleich noch mit Max. Aber lass doch mal ganz kurz zurückkommen zu deinem restlichen Aufenthalt. Jetzt hast du noch 2 Wochen, 3 Wochen schon gut hinter dir. Gibt es noch irgendwie so Sachen aus sportlicher Sicht vielleicht auch oder abseits vom Sport, auf die du dich freust jetzt in den nächsten 14 Tagen? Oder freust du dich schon wieder auf zu Hause?
Ja, also ich genieße es total. Nein, doch. Also ich genieße doch echt schon die Zeit hier und wirklich, ich finde das so toll, dass wir also von den Sonnenstunden wirklich so verwöhnt sind. Das tut wirklich gut. Aber ich freue mich auch wieder auf zu Hause, auf die Gruppe in Tübingen und Freunde wiederzusehen und meine Familie wiederzusehen irgendwie auch. Also ich merke, dass mir das auch ein bisschen fehlt. Aber ja, auf was freue ich mich hier noch? Vielleicht machen wir am Wochenende noch einen kleinen Ausflug. Ich hätte Bock mal wieder Richtung Grand Canyon oder Horseshoe Bend. Aber es geht ja hier auch eher ums Trainieren. Deshalb, nein, ich genieße es wirklich, dass ich bisher jetzt keinen größeren Rückschlag habe und dass ich mich kontinuierlich hier wieder merke, dass es vorwärts geht. Ich merke jetzt auch nach den 2,5 Wochen so, okay, vielleicht jetzt so langsam bräuchte ich auch mal wieder so ein bisschen mehr Luft dran. Die Tage, die Dienstag- und Freitagstage sind hier sehr anspruchsvoll, weil wir da immer die Sessions haben und die sind von ihrem Umfang morgens schon relativ immer viel und am Nachmittag steht immer noch mal Krafttraining an und noch mal ein Easy Run und damit sind die Tage eigentlich, also Dienstag und Freitag danach also den Tag darauf, da spürst du einfach, was du gemacht hast. Das kenne ich so von zu Hause irgendwie nicht, weil wir nie eine Gym-Session nach einem intensiveren Workout machen. Mhm. Aber irgendwie, ja, finde ich das cool, auch mal so zu machen und neue Reize einfach mitzunehmen. Und ja, mir macht es Spaß, hier neue Leute kennenzulernen, in der Community einfach zu sein. Und ich finde das irgendwie cool, wie, keine Ahnung, wie sich zum Long Run einfach 30, 40 Leute treffen und dann wird einfach gelaufen. Und die Gruppen ergeben sich spontan und du lernst immer wieder andere kennen. Und ja, gerade verlassen manche so ein bisschen Flagstaff, weil sie dann zu den Rennen, jetzt sind ganz viele Thanksgiving-Rennen zum Beispiel. Steht noch ein Marathon an. Mhm. Ein Marathon steht noch an auf der Sacramento, glaube ich. Somit einer der letzten Marathons, womit man sich für die US-Trials dann qualifizieren kann. Und dann geht es ja für viele tatsächlich zu dem BU-Race Anfang Dezember. Das heißt, manche sind in ihrer Vorbereitung natürlich schon etwas weiter. Und ich finde, da muss ich halt auch für mich lernen, so ein bisschen Ruhe zu bewahren, weil ich weiß, ich muss jetzt gerade noch nicht die Intensitäten ballern und will es jetzt eigentlich auch noch gar nicht. Ich muss uns nicht bewusst zurückhalten. Aber ja, ich genieße einfach hier die Routine wieder zu bekommen. Genau.
Jetzt habe ich doch noch zwei Fragen bei dem, sind noch aufgekommen. Hast du das Training bisher bei deinen ganzen Aufenthalten eigentlich dann so an die Gruppe, in der du jetzt mittrainierst, adaptiert oder ist es jetzt das erste Mal so?
Nee,
Oder ist es überhaupt so? Also für mich klang es jetzt so, als ob du eigentlich dann mit dem Auspacken des Koffers in Flagstaff auch gesagt hast, okay, ich nehme jetzt hier im Prinzip alles mit an Gruppendynamik, was es
ja, eben also hergibt. Soweit wie es geht schon. Also da waren Isabel und ich auch sehr offen. Aber so die Wochenstruktur ist nicht unbedingt was ganz anderes. Also,
ja, okay.
Also eigentlich trainieren wir ja alle irgendwie dasselbe. Und ja, da ändert sich jetzt nicht so viel an Philosophie, außer jetzt zum Beispiel, dass ich nochmal eine Gym-Session an dem gleichen Tag habe wie ein Workout zum Beispiel. Und alle Workouts, die wir so haben, die machen ja auch Sinn von ihrem Inhalt und in ihrer Dauer und in ihrem Umfang. Und da bin ich ja relativ variabel. Ich habe jetzt aber, was für mich klar ist, was ich jetzt gerade noch einfach gar nicht kann, ist, wenn jetzt Tempoeinheiten zu stark jetzt in den VO2-Max-Bereich reingehen, dann mache ich die nicht, dann mache ich die langsamer auf jeden Fall. Mhm. Aber bisher gibt es auch immer Gruppen, wo ich mich dann anpassen kann. Und Bergsprints in dem Umfang kann ich auch nicht machen. Also dann habe ich einfach ein eigenes Programm. Ich hatte das zum Beispiel einmal, da machen die bis zu, keine Ahnung, 6-7 Kilometer oder mehr sogar am Berg. Und dann habe ich einfach ein Fahrtspiel für mich gemacht, was auch super okay ist. Da bin ich total variabel, genau.
Ja. Wir haben ja vorhin schon rausgearbeitet, also so das Setup, wie sich um dich gekümmert wird. So einen Koch hast du jetzt nicht, wenn du da anreist, ne? Aber
das
hast
würde
du
ich mir
so
wünschen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber hast du Physio? Aber hast du Physio und solche Sachen? Also ist das alles geregelt oder
nee,
wie läuft
das?
Wie kann man sich das vorstellen?
Nee, tatsächlich bin ich ja nicht beim Physio. Habe jetzt noch keinen. Also ich gehe jetzt auch zu Hause nicht so oft zum Physio.
Und das wäre dann die Anschlussfrage gewesen, genau. Ja. Also ist jetzt nichts, was du unbedingt brauchst.
Immer noch keine Routine, die bei mir zu viel, ja, noch nicht so viel Aufmerksamkeit hat, die ich vielleicht jetzt auch bald mal etwas in Angriff nehmen sollte. Aber ich kühle meine Achillessehnen.
Ja, ist auch ein
Ansatz. Und ich gehe in den Normatec und ich kann auch mal in Whirlpool oder so gehen. Das funktioniert. Also wir haben jetzt im Haus kein Whirlpool, aber in der Flagstaff Gym gibt es auch Whirlpool und andere Regenerationsmöglichkeiten.
Alles klar. Wo können sich denn Kochbegeisterte jetzt bewerben bei dir? Wir machen mal eine Landingpage, wir bauen mal eine Website, wir suchen mal einen Koch. Ich hätte auch gerne einen Koch.
Ja,
ich würde mich
so
als
geil,
keinen
oder?
Schlechten
man
Koch
nicht mehr drum
bezeichnen,
kümmern,
aber ja, das wäre schon Wahnsinn. Ja, ich habe diese Diskussion tatsächlich hier im Freundeskreis. Ich stoße die selber mal an, weil ich es total spannend finde, für welche Dienstleistungen, wenn man sich's aussuchen könnte und leisten könnte, Leute sich so entscheiden würden. Also, ne, gibt's ja alles irgendwie von Putzkraft, Koch, was ist sonst noch? Mhm. Ja, keine Ahnung, gibt's ja viele, viele Dinge im Alltag, die sind nervig.
Physiotherapeut.
Ja, genau, Physio ist, zählt da auch mit, genau.
Also, ich glaube, ich würde tatsächlich vielleicht sogar eher einen Koch nehmen als einen Physio. Ja.
Ich habe ja eine Physiotherapeutin.
Ja, beim Koch hätte ich,
kann
ich ja
jetzt
jeden
natürlich
Tag
nichts anderes sagen. Ja, aber vom Physio ja auch. Also wenn es geht ja darum. Nö, aber es geht ja darum, jemanden anzustellen. Das ist jetzt die Frage. Du darfst aber jetzt nicht Koch und Physio anstellen.
Ach so.
Weißt du was, Hanna, wir werden das mal an einer anderen Stelle nochmal ausführlicher diskutieren, weil ich glaube, die Diskussion ist würdig geführt zu werden. Und dann würde ich dich jetzt mal Mittag essen lassen. Ich werde mir jetzt, ich mache jetzt auch einen amerikanischen, kleinen amerikanischen Trip und werde mir eine Packung Ben & Jerry's reinziehen, wie sie es gehört.
Nee, das machst du nicht. Also, hätte ich sie schon leer?
Ja, das ist von gestern.
Und was ist deine Lieblingssorte?
Schwer zu sagen. Es gab eine Zeit lang ein Ben & Jerry's Topped. Das hatte, bevor du überhaupt zum Eis durchgekommen bist, erstmal so einen halben Zentimeter, ne, sagen wir mal 4 Millimeter Schokolade. Durch die musstest du dich erstmal deinen Löffel durchhämmern und die Schokolade wegessen. Das ist so durchgehend. Und dann ging erstes alles los.
Das ist ja eigentlich dein. Du würdest. Statt Physio und Koch würdest du lieber jeden Tag eine Ben & Jerry's
ein Konditor. Ja, also für eine Ben & Jerry's Partnerschaft wäre ich, glaube ich, schon.
Ja, wir haben jetzt hier mit Werbung gemacht. Vielleicht werden sie darauf aufmerksam.
Aber ich versuche, ich müsste ja nicht immer eine ganze Packung essen, ne? Dann wäre es ja auch nicht so schlimm.
Ja, aber du musst ja auch auf deinen Kalorienbedarf kommen. Also ist
so, so sieht es nämlich aus. So, ja. Ich spreche jetzt mal mit Max noch. Der müsste jetzt ja quasi in Peak Cross Shape sein für sein erstes und vielleicht auch einziges Rennen. Der Cross-Meisterschaft.
Naja, nein, das
der
wird
Cross-Saison.
Nicht. Der wird sich qualifizieren für die Cross-Europameisterschaft und dann darf er sich ordentlich mal mit Schlamm auseinandersetzen. Und Matsch.
So, das war jetzt auf jeden Fall schon mal deine Preview. Und ich habe mit Max noch eine andere Sache zu besprechen zum Thema Ultra Running. Da kommen wir zwei vielleicht ja auch nochmal zusammen über das Thema.
Genau.
Alles klar, Hanna, dann dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit.
Danke, dir auch. Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Mit Max, der ist diese Woche unser Cross-Experte, spreche ich gleich noch über die DM, also die deutschen Cross-Meisterschaften, die am Wochenende anstehen. Aber in der letzten Folge, da möchte ich kurz Bezug zu nehmen, Max, bevor wir in die Preview einsteigen. Da haben wir doch darüber gesprochen, was so unsere längsten Strecken, die wir uns irgendwie wettkampfmäßig vorstellen könnten, wären. Und wir waren uns beide sicher, dass es nicht allzu viele Stunden beinhalten würde. Jetzt habe ich aber was gefunden, was, glaube ich, den Rahmen vor allen Dingen auch mental wirklich, wirklich sprengt. Und zwar gibt es einen Last Man Ultra. Und das Konzept ist wirklich, im Prinzip, der wird so lang gelaufen, bis nur noch ein Läufer mit dabei ist. Aber richtig geil. Die starten auf eine ungefähr 7 Kilometer Runde, geht so ein bisschen in den Wald, jede volle Stunde. Also Startschuss und dann hast du 7 Kilometer, die du laufen musst und bis zum nächsten Startschuss hast du sozusagen Pause wieder. Und ich habe das gesehen bei so einem YouTuber, Nick Bear heißt der, der macht eigentlich so Fitness-Bodybuilding-Geschichten auch, aber hat sich auch für Boston schon qualifiziert, ist auch eine 2,45 über einen Marathon schon gelaufen, aber hat halt einen Körper von einem Bodybuilder. Also es sieht immer ziemlich lustig aus, wenn er irgendwie auf dem Zeitfahrrad sitzt oder wenn er läuft. Was sagst du zu dem Event? Eigentlich eine geile Veranstaltung, oder?
Ja, das Ganze nennt sich ja Backyard Ultra, glaube ich. Und ich habe tatsächlich auch schon mal von gehört. Da gab es auch letztens, glaube ich, einen Weltrekord. Das gibt es auch immer, einen Livestream gab es da, glaube ich, auch auf YouTube, wo man da nachher nur noch Dunkelheit gesehen hat. Und die sind halt echt todeslang unterwegs. Ist spannend. Also ich glaube, irgendwann hat es auch nicht mehr viel mit Laufen zu tun. Aber ja, ist fast so ein bisschen wie so ein Wings for Life World Run mit so einem Catcher-Car, wo man sich irgendwie denkt, so am Anfang klingt es einfach, so 6-Kilometer-Runde, 7-Kilometer-Runde in einer Stunde.
Easy erstmal.
Ist nicht so das Thema. Und wäre schon spannend, da zu überlegen, so wie weit kommt man? Sind es 50 Runden? Ach, 50 Runden wäre schon sau viel. Warte, das war jetzt Quatsch. Aber sind so, ja, 20 Runden, dann wärst du bei...
Da bist du knapp 100 Meilen bis irgendwie... 22 Runden sind 100 Meilen, oder? Ja, 23 Runden sind 100 Meilen, also 160 Kilometer. Ja,
okay. Klingt auch schon unvorstellbar. Also ist wirklich die Frage so, ab wann wird es dann schwierig? Weil ich sag mal, die ersten 2, 3 ist ja kein Problem. So, ja, ist ein spannendes Konzept, aber ich könnte mir da jetzt auch nicht vorstellen, da irgendwie 2 Tage lang zu laufen, wie die das dann teilweise tun. Aber ja, ist auch interessant, wenn man da in den Ultrabereich mal denkt.
Okay, dann machen wir doch mal eine andere Frage, vielleicht für dich ein bisschen nachvollziehbar, ein bisschen relevanter auch. Wie lang sind denn die Distanzen am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften, die du laufen wirst? Läufst du Mitteldistanz, läufst du Langdistanz und wie lang ist die Streckenlänge?
Also, die Distanzen sind zu lang.
Okay.
Wenn du das wissen willst. Hot Take. Nee, also ich laufe die Langstrecke mal wieder, sind bei den Männern 9,7 Kilometern, weil Isabel mich ja nie die Kurzstrecke laufen lässt. Ergibt aber auch irgendwie Sinn, weil es ist die EM-Ausscheidung, also da irgendwie auf die Mittelstrecke, Kurzstrecke zu wechseln, ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Ich bin auch fast der Meinung, ist vielleicht ein kleiner Hot-Take, jetzt wo die deutschen Meisterschaften immer vor der Cross-Europameisterschaft sind und als Ausscheidung genutzt werden, könnte man die Männer-Mittelstrecke eigentlich auch streichen. Also es gibt dafür keinen Grund. Dann mach lieber die Mixed-Relay-Ausscheidung auch da und mach halt echt so ein 2000er oder so, statt wie jetzt Männer-Mittelstrecke 4,35 Kilometer. Also bei den Frauen gibt es auch nur ein Rennen. Mhm. Die Diskussion hatten wir letztes Jahr, glaube ich, schon. Da gibt es nur diese 6,8 Kilometer. Also ich halte von diesen Männer-Mittelstreckenrennen nicht ganz so viel, aber 9,7 für die Jungs, 7,8 für die U23-Jungs und bei den Frauen ist es 6,8 und das ist die gleiche Strecke, die dann auch die männliche Jugend U20 läuft und die weibliche Jugend U20 läuft, 4,35, genau wie die Männer-Mittelstrecke.
Okay, was, nimm uns mit, was sind so die spannenden Stories jetzt im Vorfeld? Also ich finde... wenn die Favoriten starten, bei Männern wie auch bei Frauen, haben wir den ersten Platz schon fast belegt. Kann man das so, würdest du da mitgehen oder sagst du da, bist ja jetzt nicht so ganz, kannst du nicht ganz so frei sprechen, aber was würdest du sagen?
Ja, doch, kann man schon sagen, aber es gibt eine viel wichtigere Frage vorher, Felix, bevor es darum geht, wer als Erster oder Zweiter oder Dritter durchs Ziel läuft. Und das ist nämlich die Frage, laufen wir überhaupt los?
Wie meinst du? Es wird ja wohl ein Startschuss.
Also,
nein, das funktioniert so, Startschuss und dann geht es. Oder was meinst du?
Teilnehmerinformationen, die es gibt. Da stehen 2 Zeilen drin, die schon auf ein bisschen was hindeuten. Unter 1 Aufwärmbereiche steht, durch die starken Regenfälle ist die Strecke sehr aufgeweicht, daher bitten wir die Strecke auch am Vortag nicht zu belaufen. Training am Freitag auf der Wettkampfstrecke ist nicht möglich. Mhm. Das heißt, da kannst du schon mal raushören, die Strecke ist nicht im besten Zustand. Dann wurden auch die saarländischen Crossmeisterschaften, die da dieses Wochenende hätten sein sollen, abgesagt, damit die Strecke nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
Okay.
Und dann, ich weiß nicht, ob das jetzt überall drin steht, aber ich habe es noch nie in der Teilnehmerinformation gelesen, steht auch drin: Wir haben diese Veranstaltung nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet, um bestmögliche Bedingungen für alle Teilnehmerinnen, Betreuerinnen und Vereine zu ermöglichen. Sollten während der Veranstaltung Probleme auftauchen, bitten wir diese im Bewusstsein unserer Verantwortung, den Sportlern gegenüber in ruhigen und verständnisvollen Umgang miteinander zu lösen.
Okay.
Das klingt jetzt auch so, als ob man sich schon darauf vorbereitet, dass da was passiert. Und jetzt im Ernst, also ich weiß, dass die Organisatoren da schon Bangel haben. Die haben auch versucht, da alle Maßnahmen nochmal in die Wege zu leiten, dass das Ganze über die Bühne gehen kann.
Okay, jetzt mal ganz kurz. Also ich weiß nicht, wie du jetzt einen europäischen, deutschen Crosslauf für dich interpretierst, aber es ist doch eigentlich, also je mehr Schlamm, desto besser. Also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Crosslauf-Erfahrungen, aber ich habe doch den ein oder anderen Start bei Landesmeisterschaften, bei deutschen Meisterschaften. Also das, da hatte man eher das Gefühl, dass die stehen da am Vormittag noch vor den ersten Rennen mit dem Gartenschlauch und wässern die Wiese noch. Also das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Dass es jetzt kein texanischer Cross ist auf dem Green von einem Golfplatz, okay, aber verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
Ja, aus meiner Sicht habe ich jetzt keine Informationen, das ist jetzt geraten. Von meiner Sache müsste es halt zwei Sachen geben, die man bedenken muss. Die eine Frage ist, was ist das jetzt so für eine Fläche und für ein Gebiet? Also ist es für die Gemeinde und für die, die die Fläche zur Verfügung stellen, okay, wenn das komplett zerstört wird,
ja, okay,
und komplett zertrampelt wird?
Verstehe
da
ich,
weiß
ja
ich nicht, wie die Absprachen sind. Und dann ist Schlamm natürlich okay und Schlamm ist natürlich auch laufbar, aber irgendwann, wenn du bis zu den Knien drin steckst, hört es auch auf, dass man durch Schlamm laufen kann. Ich kann mir aber eigentlich auch nicht vorstellen, dass es so schlimm ist, dass es halt, also dass du es halt nicht starten kannst. Eine andere Diskussion, aber die müssen wir jetzt nicht heute führen, ist halt, die Diskussion hat man auch mal bei deutschen Crossmeisterschaften, wenn wir da auch die Ausscheidung zur Europameisterschaft haben, wenn das jetzt eine mega Schlammstrecke ist und wir wählen da die besten 5 aus oder die besten 3 und dann ist halt die Europameisterschaft eine knallharte US-ähnliche Crossstrecke, dann ist es halt einfach extrem unterschiedlich. Es sind einfach komplett andere Rennen.
Ja.
Aber ja, also ich habe gehört, dass es echt, echt mies sein soll und man kann sich auf jeden Fall auf eine Schlammschlacht, glaube ich, einstellen. Aber wie schlimm, weiß ich nicht. Und ich bin da wie du. Also wie schlimm soll es sein, dass man nicht loslaufen kann. Ich meine, die Männerlangstrecke ist halt
man bereut es eh nach 3 Minuten, Rennen, dass man an den Start gegangen ist. Also zumindest ging es mir immer so. Der einzige Vorteil, den so ganz schlammige Strecken noch haben, man hat danach definitiv keine festen Waden oder so, weil es doch dann eher so in die Aqua-Jogging-Richtung geht, wenn man so eine Schlammpackung abbekommt. Ich kann mich ja noch erinnern, wir hatten mal deutsche Crossmeisterschaften. Es kann sein, dass es 2005, 2006, 2007 irgendwie sowas war. Da gab es eine Stelle, da sind einfach die Leute mit Spikes reingelaufen und ohne Spikes wieder rausgekommen, weil einfach die Schuhe im Schlamm stecken geblieben sind.
Ja, also diese Gefahren sind auf jeden Fall da. Dann ist natürlich auch irgendwann die Frage, wenn das wirklich eine Lotterie ist, ob du deinen Schuh verlierst oder nicht, dann ist es ja auch nicht mehr ganz fair zu irgendeinem Zeitpunkt. Ja. Aber ich bin sehr gespannt, was mich und was uns da
erwartet.
Erwarten wird.
Du wirst auf jeden Fall berichten, oder?
Ich werde auf jeden Fall berichten. Ihr werdet es mitkriegen. Ich kann nur jetzt schon mal sagen, wenn ich irgendwo den Schuh verliere, werde ich, glaube ich, nicht zu Ende laufen, weil dafür riskiere ich nicht, mich
Fall
zu verletzen oder irgendwas Richtung Hallensaison und Richtung Olympia. Aber ja, also es wird sehr spannend. Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine matschige Angelegenheit, was die Rennen natürlich auch ein bisschen verändert. Kann ich gleich bei den Jungs, glaube ich, nochmal mehr zu sagen. Bei den Frauen dürfte die Favoritin eigentlich von der LG Farbtex Nordschwarzwald kommen mit Elena Burkhardt. Mhm. Die hat sowohl Pforzheim gewonnen, als auch jetzt das Mixed Relay Rennen in Darmstadt gewonnen, ja, das Ausscheidungsrennen. Dort, die ist nominell, denke ich, da die stärkste. Ich meine, wir haben halt die Situation leider, dass das ganze Goldbienen-Team aus letztem Jahr eigentlich nicht dabei ist. Also Hanna wird nicht laufen, Alina läuft nicht, Kathi Granz läuft auch nicht, Miri Dattke läuft auch nicht. Deswegen sind da schon unsere Top-Top-Frauen.
Leider nicht da.
Ja, leider nicht mit dabei. Also Namen, die aus der Frauenklasse da noch mit reinspielen, sind sicher Vera Cotelier, die dritte jetzt geworden ist in Pforzheim. Eine Lisa Tertsch als Triathletin mit am Start. Eva Dieterich von uns aus Tübingen wird sicherlich auch eine Rolle mitspielen wollen, ist aber sicherlich auch noch nicht in 100%iger Topform. Celine Kaiser aus Karlsruhe, auch schon mal bei einer Cross-EM gewesen. Ja, das sind so die großen Namen, die ich da sehe. Vielleicht kann eine Linda Wrede als Hindernisläuferin da im tiefen Matsch auch irgendwie was ausrichten. Das gleiche geht für Pauline Meyer, die auf der Startliste steht. Kann da ein ganz spannendes Rennen werden, aber ich glaube, die Favoritin, also du hast ja vorhin schon so ein bisschen angekündigt, ist tatsächlich Elena Burkhardt und würde mich auch viel wundern, wenn es für sie nicht reicht. In der U23, die ja im gleichen Rennen sind, haben wir aber auch ein paar Starterinnen. Wird auch spannend sein zu sehen, wie die sich in der Frauenklasse dann auch behaupten. Eine Lisa Merkel aus Karlsruhe, die eigentlich ganz gut in Form ist. Emma Heckel wird, glaube ich, nicht laufen, soweit ich informiert bin. Mhm. Aber eine Anneke Fortmeier war jetzt auch nicht schlecht in Pforzheim. Mia Jurenka ist in Köln sehr guten Halbmarathon gelaufen. Da wird es auch spannende Mannschaftsfights geben zwischen Sindelfingen, Wattenscheid, Leverkusen, Regensburg, etc. Aber ja, das allergrößte Spitzenniveau wird es da nicht geben. Und da kann ich jetzt schon sagen, da wird es, glaube ich, extrem große Diskussionen auch danach geben, ob eine Frauenmannschaft überhaupt geschickt wird zur Cross-Europameisterschaft.
In der ganz normalen, ich spreche jetzt noch nicht mal mehr über die Debatte mit Mixed, sondern ganz normale Cross-Mannschaft.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die, also gerade wenn Elena hat sich jetzt halt theoretisch für die Mixed qualifiziert, wenn eine Mixed geschickt wird, das ist eine Diskussion, die wir gleich nochmal kurz führen können, aber wenn Elena Mixed läuft und dann nicht als Aushängeschild ist, dann, ich weiß die Nominierungsrichtlinie nicht auswendig, dann müssen die wahrscheinlich die deutsche Meisterin, die deutsche Vizemeisterin müssen sie schicken. Mhm. Aber sie müssen keine Mannschaft schicken mit 3, 4 oder 5 Leuten. Mhm. Und ich hoffe, dass die Mädels da auch alle relativ eng ins Ziel kommen und vielleicht auch relativ nah an Elena drankommen, dass es da aus Athletensicht auch ein Argument gibt, eine Mannschaft zu schicken. Das ist ein bisschen das, was ich mir von dem Rennen wünsche. Weil wenn Elena da irgendwie mit 45 Sekunden, 30 Sekunden Vorsprung gewinnt, dann habe ich gerade nicht so ein gutes Gefühl, was eine DLV-Entscheidung da angeht.
Ja, ist halt, ja, ist irgendwie schwierig. Ich meine, wenn auch einfach so viele Starterinnen fehlen, die man im europäischen Vergleich da halt vorne einschätzen würde, ist natürlich schon mal auch schade halt, ne, nach dem sehr guten Abschneiden letztem Jahr. Dass es jetzt nicht mehr so die Wertigkeit hat, aber ich denke, das ist schon auch ein bisschen einfach dem bevorstehenden Olympischen Spielen geschuldet, dass doch die Saisonvorbereitung vielleicht mal eine andere ist.
Also ich glaube,
schwierig.
In dem Szenario, wo die ersten 5 alle 30 Sekunden auseinander liegen oder mehr, dann gibt es tatsächlich vielleicht sogar ein Argument, keine Mannschaft zu schicken, oder da muss man zumindest den DLV vielleicht mehr verstehen als sonst. Ich bin nur kein Fan davon und ich weiß, es ist halt intern schon so ein bisschen passiert, dass da halt jetzt schon im Vorfeld drüber spekuliert wird, weil wenn nachher da ein Sprint-Finish ist zwischen 7 Mädels mit Elena Burkhardt, dann kannst du nicht wirklich sagen, dass die das Niveau nicht haben. Also das ist dann halt, das ist eher schwierig, Niveau irgendwie bei einem Cross zu vergleichen im Hinblick auf einem anderen Cross, weil du ja keinen Raben hast. Aber wenn du sagst, Elena Burkhardt ist eine erwiesenermaßen gute Crossläuferin und die sind da alle direkt dabei, dann bin ich schon dafür, auf jeden Fall eine Mannschaft zu schicken. Weil die Erfahrung kann dir trotzdem keiner nehmen und es bleibt auch das Gleiche. Ich habe immer gesagt, wenn du dich qualifizierst, qualifizierst du dich, dann soll der Verband einen auch schicken. Ich glaube, für die ersten 4 oder für 4 Leute übernimmt auch wieder European Athletics Flug und Hotel. Also da gibt es dann eigentlich wieder nicht viele Gründe, keinen zu schicken. Aber ich habe da, wie gesagt, das Bauchgefühl, dass da Diskussionen entstehen werden.
Willst du noch ein paar Worte zu den Männern?
Genau, ich würde noch zu den Männern kommen und dann nochmal ganz kurz, vielleicht zu U20, gucken wir mal. Ja, bei den Männern ist, glaube ich, so, da bin ich jetzt natürlich drin, deswegen werde ich jetzt nicht ganz zu viel taktisch sagen, aber ich glaube, wer es verfolgt hat die letzten Jahre, weiß, es gibt eigentlich 3 Crossläufer in Deutschland, die besser sind als alle anderen. Das sind Philemon Abraham, Samu Fitwi und Markus Görger. Das waren noch letztes Jahr mit Abstand die 3 Besten. Davon startet nur Markus Görger und damit ist Markus auch der Top-Favorit. Also der hat Pforzheim gewonnen, der kann im Matsch laufen, dem ist das alles scheißegal, was dafür für Bedingungen sind. Der ist letztes Jahr in Cross mit Jimmy Grissier in Frankreich bis zur Ziellinie gelaufen. wenn er nicht wieder irgendwas hat, dass er aussteigen muss, ist Markus für mich der Riesenfavorit und ich sehe da auch nicht viele Wege, wie ihn niemand schlägt. Ich glaube, dahinter reden wir dann auf jeden Fall von einem Aaron, der auch letztes Jahr mit dabei war bei der Cross-Europameisterschaft, der aus den USA rüberkommt. Ich glaube, für Aaron wäre tatsächlich auch so ein gefrorener, härterer Boden ein bisschen besser, auch um mehr Druck noch auf Markus ausüben zu können. Also ich glaube, wenn es matschig wird, dann hat keiner ansatzweise eine Chance gegen Görger.
Der hat dann einfach die besseren Gummistiefel im Gepäck, ne?
Ja, hat er auf jeden Fall und ich bin gespannt, ob es jemand probiert, mit Markus dann mitzulaufen oder nicht. Also Aaron sehe ich da, ich sehe auch noch Philmon Tekloban, der bei der Halbmarathon-Weltmeisterschaft war und sich jetzt in Kenia, glaube ich, auch vorbereitet hat, wieder in I10, dass der da noch mitgeht und da muss man gucken, wie die Leute durchkommen. Das sind für mich so ein bisschen die drei Favoriten auf die Medaille. Und dann gibt es da hinten eine Gruppe, zu der ich mich dann auch mitzählen würde. Da gehört ein Johnny Dahlke zu, da gehört Konstantin Wedel, der sich in Pforzheim ja sehr gut präsentiert hat, dazu. Dazu gehörten Flo Brem und Nick Jäger aus Höchstadt. Die gehören auf jeden Fall da mit dazu. Ich überlege gerade, ob ich da jetzt noch jemanden übersehen habe, aber das wäre so ein bisschen da meine Gruppe. Ja, die da vielleicht eine Rolle spielen.
Das passt auch, ja.
Hat einen Namen habe ich irgendwie noch im Kopf, den ich jetzt vergessen habe, aber irgendwie finde ich den gerade nicht.
Ich denke, dass...
Ja, keine Ahnung, aber wenn ich seinen Namen vergessen habe, dann entschuldigt mich. Aber das ist so ein bisschen die Gruppe, die ich da... Ja, Lukas Becker, da war es, den hatte ich jetzt gerade vergessen. Mhm, okay. Den zähle ich da auch noch mit rein. Ja, das sind so die dann da alle mitlaufen können. Und ich denke, das liefert schon Spannung. Ich denke, dass es auch über das Männerteam Diskussionen geben wird. Aber beim Männerteam bin ich halt natürlich A, parteiisch, aber B... halt auch der Meinung, dass wir haben halt von den fünf besten oder von den fünf besten 5000 Meter Läufern haben wir drei mit dabei, den deutschen Meister, den deutschen Vizemeister und Aaron mit dem vierten Platz. Wir haben Markus Görger, der ganz vorne mitlaufen kann bei einer Cross-EM. Aaron hat es jetzt ja auch gezeigt, dass er da auf jeden Fall mitlaufen kann und dann haben wir mit Nick noch einen guten Hindernisläufer, wenn er es wird oder mit Konsti Wedel auch jemand, der schon Cross-EMs gelaufen ist. Also ich denke, dass wir da schon auch ein gutes Team hinstellen, was es auch verdient hat, zur Europameisterschaft zu fahren.
Würdest du hinfahren?
Auch ich würde hinfahren, ja. Also wir haben ja die ganze Zeit so ein bisschen gesagt, weiß nicht, ob ich hier im Podcast schon gesagt hatte, wir trainieren einfach ganz normal, so wie wir unsere Grundlage aufbauen würde, Richtung Halle, aber nehmen das Rennen mit als Härtetest und einfach auch als Abwechslung und wenn die Form dann schon reicht, um mitzufahren, dann würde ich auf jeden Fall hinfahren, Deutschland repräsentieren. Aber wir haben uns jetzt nicht spezifisch vorbereitet oder sind jetzt schon krass auf irgendwelche V2 Max Sessions gegangen oder irgendwelche Tempo-Sachen, die jetzt schneller waren als Threshold oder so.
Kannst du was verraten, was du so als deine 10K-Form einschätzen würdest oder lieber nicht?
Ich würde es wahrscheinlich sogar gerade machen, aber ich kann es tatsächlich nicht, weil es für mich jetzt auch neu ist, dass wir wirklich so konsequent uns an Threshold gehalten
haben. Was ist denn dein Threshold so? Wie schnell läufst du denn, wenn du, und was für Programm?
Ja, kann man jetzt nicht, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, jetzt am Sonntag, also gestern, haben wir 12 Kilometer locker gemacht in 3,57er Pace und dann noch so circa 9 Kilometer, also direkt im Anschluss ohne Pause weitergelaufen und die 9 Kilometer waren halt in 3,15er Pace, so war jetzt aber auch eher 2 Millimol Threshold als 3 oder 4, also war jetzt auch bewusst nicht irgendwie zu Ende gedrückt oder sonst was, da habe ich mich ganz gut gefühlt mit, aber wir haben letztes Jahr vor dem 7-Hügel-Lauf, der jetzt ja auch am Wochenende war und dementsprechend auch vor den deutschen Meisterschaften letztes Jahr schon 2-3 schnellere Sachen gemacht, wo wir auch kein Laktat gemessen haben und wo ich wahrscheinlich auch einfach über Threshold dann war. Ja. Da haben wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit mitgelassen, deswegen ich habe noch keine Einheit tatsächlich gemacht, wo ich dir sagen könnte, das würde mir jetzt einen Anhaltspunkt geben, auch im Vergleich zu den letzten Jahren oder, okay, oder so, weil wir da wirklich konsequent versucht haben, an okay der Schwelle zu arbeiten. Deswegen, also ich glaube schon, dass ich 29,30 bis 29,0 Grad laufen kann, wenn du mich jetzt drauf festnageln würdest. Aber das heißt jetzt auch nicht zwingend, dass ich das auf einer Crossstrecke kann. Und ich glaube auch eine tiefe, matschige Strecke. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es den anderen entgegenkommt, aber also ich hätte lieber eine gefrorenere, schnellere Strecke, als mich da muskulär durch den Matsch kämpfen zu müssen.
Ja, das ging mir auch immer so.
Schwierig vor.
Aber so ist es halt im Cross, man kann es sich nicht aussuchen. Und wenn man an den Start geht, dann muss man eben das nehmen. Was denn da kommt, Max, wir werden es auf jeden Fall nächste Woche besprechen. Du nimmst für uns ein paar Proben vor Ort und dann können wir mal den Wasseranteil im Boden mal durchgehen und analysieren. Und dann freue ich mich aufs Recap nächste Woche.
Ja, ganz schnell noch Männer-Mittelstrecke, weil da einfach auch ein paar Namen sind und es gibt den Lauf nun mal, die man doch auch spannend irgendwie mitverfolgen kann. Marc Hotel steht auf der Startliste. Jens Mergenthaler aus meiner Sicht der Favorit in dem Rennen. Marius Probst, also die beiden, die letztes Jahr auch Gold und Silber gewonnen haben. Timo Benitz steht da mit am Start. Christoph Kessler wird auch wieder laufen. Görger steht da auch am Start, aber der wird, denke ich mal, auf die Langstrecke gehen. Gleiche gilt eben für einen Konsti Wedel, außer er entscheidet sich anders. Niki Buchholz kann ich mir schon vorstellen, dass er die Mittelstrecke läuft. Genau, also da haben wir auch einfach ein paar Namen, die man noch verfolgen kann. Und in den U20-Rennen wird es, denke ich, definitiv auch
okay spannend. Letzte Info noch, gibt es einen Stream?
Es gibt einen Stream auf leichtathletik.de.
Alles klar.
Beziehungsweise auf YouTube, dann gibt es einen Stream. Und eine letzte Sache noch zum Darmstadt-Cross, der jetzt am Wochenende war. Da war die Mixed-Relay-Ausscheidung. Hat bei den Frauen Elena Burkhardt vor Nele Wessel und Lara Tortell gewonnen. Bei den Männern Jens Mergenthaler vor Marc Tortell und Felix Wammelsberger. Da gibt es jetzt auch noch Diskussionen, ob die Relay geschickt wird, weil ganz offiziell musst du als Mann, glaube ich, unter 3,41 und als Frau unter 4,14 in der Saison gelaufen sein, mhm, unter über 1500. Und Elena war ja verletzt, die hat es halt nicht, aber ist eigentlich ja aus der viertplatzierten Staffel von letztem Jahr. Nele Wessel wird ins Trainingslager gehen. Lara Tortell ist halt eher 800-Meter-Läuferin, hat jetzt auch keine 4,14 stehen. Die Jungs haben es beide. Da plädiere ich auch dafür, die zu schicken. Also die haben letztes Jahr sich gut präsentiert. Da sind drei Viertel der Staffel von letztem Jahr mit dabei. Also die Chance haben sie sich, glaube ich, verdient, da nochmal dieses Jahr mit anzutreten. Und ja, ansonsten müssen wir irgendwann nochmal eine Brainstorming-Session machen, wie wir den Darmstadt-Cross wieder aufleben lassen. weil auf einmal tauchen Live-Ergebnisse auf Race Result auf, obwohl auf deren Seite ein ganz anderer Dienstleister verlinkt ist und du auf deren Seite und überall anders keine Live-Ergebnisse kriegst.
Ja, ein bisschen strange, also auch, ja.
Ne, am Abend noch, wo du dir denkst, so Leute, wir leben in der Neuzeit. Naja. Damit verabschiede ich mich und
wir hören uns nächste Woche.
Wir hören uns dann nächste Woche. Bis
ciao,
dann.
Max. Ciao, Max. Viel Spaß.